Auferstehung. Guck, das ist ja toll. Aber lass uns mal erst du, hör mal. Stefan hat schon gut. Jetzt müssen wir mal hier. Stefan?
Sollen wir aufhängen? Geh mal oben.
Na klar, man alles gedacht.
Oh, mit Tacker hier, alles da.
Alles da, genau.
Wie die Profis.
Petra, kannst du mal gucken,
na
ob
klar.
Das gut so ist?
So.
Gerade?
Oder ich... Ein bisschen schief, warte.
Ist schief?
Ja,
das ist... Hier ist immer schief.
Kann ich nicht haben. Okay. So, ja, jetzt muss Petra sagen, wie.
Ja, noch ein bisschen nach rechts.
Zu Stefan?
Ja, so. Nicht ganz so weit. Nicht okay. Ein bisschen. Ja. So, perfekt. Ja,
und
super.
Guck mal, die Traube versteckt sich immer hier.
Okay, ich komme. Finger weg.
Lasse. Wenn nicht, habe meine Finger.
Nein. Brauch dich doch noch.
Ich dich auch. Okay, gut so.
Super,
so, jetzt können wir mal gucken.
Stefan.
Ja.
Wow.
Hast du denn genug Raum für mich? Du weißt ja, ich bin in der einen Ecke wieder was.
Hier
neu.
Meinst du, ja?
Ja.
Ja, so eigentlich alles nach Plan gebaut hier.
Super, weil ich habe da nämlich noch ein Attentat auf den Jan vor, weil ich brauche da so eine ganz spezielle Beleuchtung und so eine ganz helle Lampe.
Hallo Petra, du brauchtest doch noch eine Lampe.
Oh, Jan. Oh, klasse. Ja, toll. Wo hast du die denn ausgegraben?
Ja, manchen Ecken findet man doch noch was. Das war
bei Kigo. Toll.
Ja, danke.
Passt. Und die ist richtig hell, ja, so.
Ja.
Die wird dann richtig hell sein. Das können wir dann gucken, wo die hin soll. Musst du noch sagen, genau.
Ja, da
und dann stellen wir die entsprechend ein, dann kriegen wir das hin.
Mit Jan ist alles möglich. Ha, herrlich.
Petra, komm, jetzt zeig's mir aber mal. Was hast du dafür bezahlt?
1 Euro, der
nee.
Meter.
Nee.
Geile.
Nee, Mensch.
Seid ihr ja schon weit und ich bringe euch jetzt mal einen Kaffee. Bisher hat das ja immer die Gabi gemacht, aber ich bin so aufgeregt. Ich habe doch das Kaffee und jetzt trinkt er erstmal einen Kaffee.
Na, super,
und
dann schön, danke.
Toll. Die gute ganz Seele, toll. Danke.
Hm. Dankeschön. Ah, endlich. 10 Uhr schon.
Nee, bitte, richtig.
Wie, wir wollten nur echt?
Nicht nur einen Schluck.
Das tut jetzt das gut.
Hast du schon gefrühstückt?
Hallo? Ja, was ist denn hier los? Was macht ihr denn da?
Frühstückspause.
Morgen. Frühstückspause? Wisst ihr was? Heute ist Sonntag, 10
nee, wir
Uhr.
Arbeiten.
Gottesdienst hier, nicht arbeiten.
Ostergarten.
Ja. Ostergarten, was ist denn
wie?
Ostergarten?
Ja, ein Ostergarten.
Ich möchte jetzt hier Gottesdienst feiern. Was meinst du, warum die ganzen Leute hier sind?
Wir feiern mit.
Ja.
Ist wir machen den Gottesdienst.
Aber Stefan, was machst du denn hier? Was ist das denn hier?
Ja, ist noch nicht ganz fertig. Das ist nur der Rohbau. Da kommen noch ganz viele Wände hin und Steine müssen wir noch schleppen und Stühle und so.
Rohbau?
Jede Menge. Ja, für den Ostergarten natürlich.
Und das baust du alles schön alleine so?
Ja, ich will mal nicht hoffen. Also ich brauche 10 Leute. 10 Leute für den Aufbautag, 10 Leute für den Abbautag,
hier,
die zumindest stundenweise mal vorbeikommen und mir dann helfen.
Also die helfen dir dann hier bei der Mauer?
Wände bauen, Vorhänge bauen.
Die machen wir.
Ihr?
Da brauchen wir unsere.
Was macht ihr denn?
Wir machen die komplette Dekoration, die komplette Gestaltung, wo wir wirklich jede Hand brauchen können, weil wir müssen Nägel klopfen, wir müssen tackern, wir müssen Stoffe variieren.
Blümchen.
Bügeln.
Ja.
Guck mal hier, hast
Bügeln.
Du schon mal eine Mauer mit Jerusalem mit Knitterstoffen gesehen?
Also ich finde, wenn ich mir meine Mauer angucke, die ist doch sehr glatt hier.
Ja, aber da... Wir sind und wir wollen es perfekt.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wofür macht ihr das? Für Ostergarten?
Genau.
Was ist denn Ostergarten, Hille?
Wir möchten gerne so eintauchen in die Zeit damals, als Jesus seine letzten Tage und Stunden hier auf dieser Erde erlebt hat. In die Passion Jesu. Da war keiner von uns dabei, aber wir können so ein bisschen nachempfinden, wie das ist, wenn wir so zum Berg Zion hinaufziehen, die Stadt Jerusalem sehen, in den Raum gehen, in dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal gegessen hat, Passamal gefeiert hat, die Kreuzigung und die Auferstehung, ne Petra? Also das, um da einzutauchen und was nachzuempfinden, was Jesus für uns erlitten hat und was er besiegt hat.
Okay, jetzt gehe ich mal auf die Seite. Der Jan, der ist wahrscheinlich, wie so oft, für die Technik zuständig. Mit Lampe,
richtig.
Mikrofon und
zwei
so.
Bereiche sind ganz wichtig, Beleuchtung und Ton.
Ton. Gabi, was machst du? Du hast da mit der Kasse. Kümmerst du dich um das Geld?
Ja, um die Finanzen, um die Kasse und den Büchertisch.
Da brauche ich auch noch ganz, ganz viele Leute.
Also, was ich ja eben nicht verstanden habe, Erika, was ist denn das mit dem Kaffee gewesen? Ich meine, die sollen arbeiten, das ist okay, aber Kaffee... Ja,
Kaffee ist Kaffee, ne? Hier soll Kaffee. Aber seit 4 Jahren gibt es ja, also 4-mal gab es ja das den Ostergarten. Und es ist gute Tradition, dass dann ein Kaffee aufgemacht ist, gleich parallel zum Ostergarten. Das läuft nur und ist auch inzwischen bekannt für die guten selbstgebackenen Kuchen. Bin ganz aufgeregt. Ich habe in diesem Jahr gesagt, dass ich dafür verantwortlich bin. Nicht für die Kuchen. Nicht für die Kuchen. Für die Deshalb stehe ich hier und rufe Hilfe. Wer backt?
Ostergarten. Naja, bin ich ja mal gespannt. Offensichtlich, obwohl eigentlich ja Weihnachten vor der Tür steht. Aber gut, wir beschäftigen uns jetzt offensichtlich mit dem Ostergarten. Offensichtlich werden noch viele Hände gebraucht, die an dem Ostergartenprojekt mitarbeiten. Ich bin mal sehr gespannt. Man bereitet sich also jetzt schon vor. Also ich kenne das ja gar nicht. Mir ist das ja alles noch ganz neu und ganz fremd. Ich bin mal gespannt, vielleicht lerne ich da noch ein bisschen was kennen. Wer von Ihnen kennt denn den Ostergarten? Das würde mich mal interessieren. Ach, das sind ja eine ganze Menge.
Das ist unser Bäcker.
Bin ich ja der Einzige, der offensichtlich sich damit nicht so gut auskennt. Gut, schönen Dank. Ostergarten hin oder her. Ich begrüße Sie recht herzlich an diesem, ja doch, sonnigen Sonntag. Und wir wollen zusammen Gottesdienst feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Beginn möchte ich Ihnen den neutestamentlichen Losungstext für heute zusprechen. Euch sind die Sünden vergeben, um des Namens Jesu Christi willen. Aus 1. Johannes 2, Vers 12. Mit dem Tod Jesu am Kreuz hat er unsere Verfehlungen weggenommen. Er hat die Trennung zwischen uns und Gott überwunden. Wenn ich mir das recht überlege, hat das durchaus auch etwas mit Ostern zu tun. Wir singen jetzt das erste gemeinsame Lied, Seid nicht bekümmert. Wie immer gibt es auch Informationen, die wir von hier vorne gerne an Sie weitergeben wollen. Den Großteil finden Sie hier auf dem Ihnen ausgegebenen Manuskript. Heute Nachmittag um 15 Uhr findet bei Familie von Dewitz, die Gabi haben wir hier vorne eben schon an der Kasse sitzen sehen, das offene Wohnzimmer statt. Das ist die entsprechende Einladung. Einladung an alle Gemeindemitglieder und an alle Freunde und Gäste. Das offene Pastorenbüro entfällt in der kommenden Woche. Die beiden Pastoren sind auf einer Tagung auf Langeoog. Dann einen kleinen Ausblick. Am 13. November findet hier in der Gemeinde ein Konzert mit Christians at Work statt. Jetzt habe ich noch eine andere Ansage. Und zwar Bewegung. Bewegung macht dein Ding. Die Bewegungsbaustelle, das ist eine Initiative der Stadt Dortmund und die trifft sich hier regional bei uns in der Gemeinde. Das Ganze wird mit dem Elternkreis der Gemeinde zusammen organisiert und es ist eigentlich eine schöne Sache, dass man mit seinen kleinen Kindern, 1 bis 3, die lernen dann unter Anleitung, das habe ich mir nochmal durchgelesen, unter Anleitung hüpfen, krabbeln. Man hat also die Möglichkeit in der Gemeinde auch wirklich den Kontakt jetzt in den Stadtteil zu bekommen. Also alle Eltern 1 bis 3, herzliche Einladung. Lena, was machst du denn da?
Ja, du musst so ein bisschen für Ordnung sorgen.
Du sorgst hier für Ordnung?
Genau, also...
Wie für Ordnung? Du sorgst für Ordnung?
Ja, so wie ich das dann auch im Ostergarten machen
werde. Ach, Ostergarten, klar. Ostergarten, genau. Mhm.
Ja, also da fallen halt jede Menge Aufgaben an, die so erledigt werden müssen.
Ja.
Kerzen anzünden, ein bisschen fegen. Manchmal haben die Gäste nicht ganz so saubere Schuhe. Ja, einfach Pflanzen gießen, dass die nicht vertrocknen.
Und sonst, was macht ihr da sonst noch?
Ja, ich versorge halt so die anderen Mitarbeiter so ein bisschen mit Kaffee und Tee. Vor allen Dingen den König.
Den König? Den König, also den würde ich ja gerne mal kennenlernen, du. Ich
sag, ja, dann musst du auch in den Ostergarten kommen.
Aber dann hast du ja doch viel zu tun, ne?
Ja, man ist so ein Mädchen für alles, so als Ordner. Ja, muss einfach Probleme lösen können oder wissen, wen man anruft, wenn man selber nicht weiter weiß. Kühlen Kopf bewahren.
Das scheint ja doch eine ganz interessante Aufgabe zu sein. Ja. Und wahrscheinlich brauchst du auch noch ein bisschen Unterstützung.
Jede Menge Leute brauche ich noch, ja.
Okay, gut. Also wer sich als Ordner offensichtlich berufen fühlt, kann sich dann an Lena wenden. Schönen Dank. Wir singen jetzt noch ein weiteres Lied.
Lachen schlägt uns an, sondern ich stehe hier in doppelter Funktion, nämlich als Gruppenbegleiter und als sozusagen einer der die Gesamtverantwortung für den Ostergarten trägt. Und in letzterer Funktion möchte ich noch ein paar Sachen sagen zum Thema Mitarbeit, ganz allgemein. Ihr habt ja jetzt schon verschiedene Möglichkeiten zur Mitarbeit kennengelernt. Zum Beispiel im Café, als Ordner, in der Dekoration, in der Technik und noch mehr. Und auch gleich werden wir noch ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man im Ostergarten mitarbeiten kann. Und mich fasziniert das immer wieder neu, wie vielfältig diese Aufgaben sind. Und das Tolle daran ist, für jeden ist was dabei. Also wer zum Beispiel nicht, wie ich jetzt als Gruppenbegleiter durch den Ostergarten ziehen mag mit der Besuchergruppe, sondern lieber hinter den Kulissen arbeitet, kann das tun. Wer gerne mit den Leuten in Kontakt ist und als Gruppenbegleiter die Menschen mit hineinnehmen mag in den Ostergarten, in das, was damals geschehen ist, Hille hat das ja eben schon deutlich gemacht, der kann das auch tun. Es sind unterschiedliche Möglichkeiten da für unterschiedliche Leute. Eine ganz tolle Sache. Und miteinander kriegen wir was auf die Beine gestellt, was ein Einzelner gar nicht schafft. Wo brauchen wir am meisten Mitarbeiter? Und das meine ich jetzt gar nicht so, in welchem Team, für welche Aufgabe, sondern wir haben ja auch unterschiedliche Zeiten. Der Ostergarten geht über 3 Wochen, in den 3 Wochen bis Ostern, vor Ostern und an den Feiertagen. Und Mitarbeiter haben wir erfahrungsgemäß relativ viele, so in den Nachmittags- und Abendstunden. Aber vormittags, wenn die Schulklassen hier sind, in den ersten beiden Ostergartenwochen, da ist es immer ein bisschen schwierig. Und daher möchte ich besonders an euch appellieren, doch mal zu überlegen, ob ihr ganz besonders an den Vormittagen euch freinehmen könnt, um im Ostergarten mitzuhelfen. Also wenn jemand sagt, ich nehme mir 1 oder 2 Tage frei, dann ist das schon eine große Hilfe. Oder auch an den Feiertagen, viele fahren in Urlaub und das heißt, das Mitarbeiterpotenzial schrumpft dann auch ein bisschen zusammen. Das könnt ihr ja jetzt schon mal überlegen, ob ihr nächstes Jahr an Ostern tatsächlich in Urlaub fahren wollt oder lieber Urlaub im Ostergarten macht und da ein bisschen mithelft. Das ist auch, da profitiert man selber von. Also man gibt ja nicht nur, sondern man empfängt auch was. Erfahrungsgemäß, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, wie sehr das zusammenschweißt, das Miteinanderarbeiten. Viele Leute haben sich, also Mitarbeiter, haben sich im Ostergarten erst richtig kennengelernt, weil sie miteinander gearbeitet haben. Also ist eine ganz tolle Sache zum Mitmachen. So, dann sagte ich gerade schon, ich stehe hier auch als Gruppenbegleiter. Was sind die Aufgaben eines Gruppenbegleiters? Nun, als Gruppenbegleiter führe ich die Besuchergruppe durch den Ostergarten, von Station zu Station. Ich erkläre die biblische Geschichte, das, was damals passiert ist. Und ich erzähle das nicht nur so, sondern ich versuche durch das, was ich sage und dadurch, wie ich es sage und wie ich gekleidet bin, durch meine Gestik und Mimik, versuche ich die Menschen mit hineinzunehmen in das, was damals passiert ist, damit man wirklich drin ist und das Geschehene nicht nur so neutral von außen erlebt. Wenn die Führung vorbei ist, dann verabschiede ich mich nicht sofort, sondern ich habe dann auch noch Zeit für meine Gäste. Ich setze mich im Café Kuh zusammen mit ihnen hin und wer das möchte, kann dann Fragen stellen, man kommt miteinander ins Gespräch. Das passiert nicht immer, aber das passiert immer wieder. Und ganz besonders toll ist das, wenn Schulklassen da sind. Gerade die Jüngeren. Das gibt dann immer muntere Diskussionen. Ja, die Anforderungen für Gruppenbegleiter sind recht hoch. Ich würde mal sagen, das ist der schwierigste Job im Ostergarten. Denn man muss ja einen Text lernen für 50 Minuten Führung durch den Ostergarten. Das ist nicht so ganz ohne. Man muss darüber hinaus noch die CD-Player bedienen, denn wir haben so Toneinspielungen und man muss auch mit der Lichtsteuerung umgehen können. Also da kommt einiges auf Gruppenbegleiter zu. Ich sage das hier schon mal zur Warnung, aber wir unterstützen euch auch. Wir haben ein Manuskript, auf dem der Text der Ostergartenführung draufsteht. Und das ist sehr hilfreich, einmal zum Auswendiglernen. Aber wer sich nicht so sicher ist mit dem Auswendiggelernten, man darf das Manuskript auch mitnehmen in die Ostergartenführung. Also man ist da nicht allein aufs Auswendiglernen angewiesen. Ich habe das 2006 auch gemacht bei meinen ersten Ostergartenführungen und ich habe gemerkt, nach so 3 Führungen, da war der Text irgendwo drin. Und dann habe ich das Manuskript, naja, mitgenommen habe ich es erstmal schon, aber ich habe gemerkt, ich brauche es wirklich nicht. Der Text, der geht rein. Ja, dann haben wir noch weitere Unterstützung für Gruppenbegleiter. Und zwar machen wir eine kleine Schulung, in der man so ein paar Grundkenntnisse lernt hinsichtlich Sprechtechnik, Atemtechnik, wie bewege ich mich im Ostergarten, was kann ich allein so von schauspieltechnischer Seite her tun, um das, was der Ostergarten will, die Menschen mit hineinzunehmen, um das besser zu unterstützen. Und zum Schluss noch eine weitere wichtige Sache, wie kann ich mich als Gruppenbegleiter gut vorbereiten auf den Ostergarten? In der ersten Ostergartenwoche, da werden wir nachmittags und abends keine Führungen haben, sondern nur vormittags Schulklassen. Und das bedeutet, dass man nachmittags und abends ganz prima im Ostergarten in den aufgebauten Kulissen üben kann. Und das ist unheimlich wichtig, unheimlich hilfreich. Das habe ich selber auch so erlebt, 2006 bei unserem ersten Ostergarten. Man geht da mit 2, 3 anderen Leuten rein und dann macht man miteinander die Führung. Jeder ist dann mal dran und man merkt, aha, das könnte man besser machen, das könnte man besser machen. Das kann man vorher theoretisch gar nicht so üben. Dazu braucht man halt die aufgebauten Kulissen. Da bin ich natürlich für euch da, das zu koordinieren, wer geht wann mit wem. Also da könnt ihr euch gerne an mich wenden. So, dann gibt es noch eine Gruppe, die ist schon mal erwähnt worden, nämlich die Könige. Im Ostergarten tritt ein König auf. Und dieser König, der verkörpert Jesus Christus. Für Könige gilt vieles von dem, was ich gerade auch für Gruppenbegleiter gesagt habe, aber mit einem ganz entscheidenden Vorteil, und zwar der König braucht so gut wie nichts zu sagen. Das ist im Wesentlichen eine schweigende Rolle. Also das ganze Auswendiglernen fällt weg. Der König, der im Ostergarten auftritt, der Jesus verkörpert, er ist ein dienender König. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu dienen. Und darum ist unser König eben auch ein dienender König. Und diesen dienenden König, den erleben wir auch jetzt. Ich lese aus 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 22. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam. Darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Wir beten. Jesus Christus, Paulus malt den Korinthern und uns deutlich vor Augen, welche Konsequenzen es hätte, wenn du tot geblieben wärst. Nun bist du aber wirklich auferstanden. Und darum freuen wir uns und wir preisen dich. Denn auch wir werden auferstehen. Unsere Schuld ist vergeben. Unser Glaube ist nicht sinnlos. Und unsere Verkündigung ist das Wichtigste für diese Welt und speziell für Dortmund. Wir bitten dich für unsere Gäste, die in den Ostergarten kommen werden. Bitte bereite sie so vor, dass das, was sie erleben, in ihren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt. Mach sie bereit für eine Begegnung mit dir, sei es im Ostergarten oder später. Wir bitten dich für diejenigen von uns, die zum ersten Mal oder als Wiederholungstäter Mitarbeiter im Ostergarten sind. Gib uns viel Spaß und Erfolg bei dem, was wir tun. Schenke uns eine gute Gemeinschaft in der Zusammenarbeit. Danke, dass du uns unsere Gaben entdecken und einsetzen lässt. Danke, dass du uns da weiterbringst, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Wir engagieren uns gern für deine Sache. Aber wir wollen das nicht nur als eine Sache sehen, sondern wir wollen die Menschen sehen, die kommen. Hilf uns, dass wir unsere Gäste so lieben, wie du sie liebst. Zumindest ein Stückchen davon. Wir bitten dich jetzt für Rolf und für seine Predigt. Sei bei ihm, damit er uns dein Wort gut auslegen kann. Sei bei uns, damit wir mit dem Herzen hören und begreifen, was Passion und Ostern für uns selbst und alle Menschen bedeutet. Damit wir deine Liebe spüren und verstehen. Amen.
Ostergarten. Reicht das nicht, dass wir Weihnachten haben und den Weihnachtsrummel? Muss das jetzt auch noch so einen Riesenaufriss um Ostern geben? Können wir es nicht einfach belasten bei einem einfachen Ostergottesdienst plus die Ostereier plus vielleicht noch etwas Verwandtenbesuch? Macht das wirklich Sinn, mit dem Ostergarten so eine Riesenaktion auf Ostern, auf die Passionszeit zu legen und da so einen Schwerpunkt zu setzen? Ich finde das ganz toll. Wir haben das gesehen, dass es Begleiter gibt in dem Ostergarten und dass es auch den König gibt. Die dienen beide den Besuchern und helfen ihnen zu verstehen, worum es geht. Im Ostergarten gibt es so viele Dinge, die uns die Leidenszeit von Jesus und das Ostergeschehen veranschaulichen. Und trotzdem braucht es diese Diener, die uns helfen, die den Besuchern helfen, zu verstehen, worum es geht. Ich möchte gerne heute in diesem Gottesdienst für euch, für sie, so ein Begleiter sein, der hilft, der dazu dient, dass wir verstehen, ob das Sinn macht, so einen Riesenaufriss mit dem Ostergarten zu Ostern zu machen und warum, wenn ja, warum es Sinn macht. Und ich möchte uns jetzt aus der Bibel den Predigtext vorlesen. Im Römerbrief, Brief des Apostels Paulus an die Römer, die Verse 5 bis 11. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir, ja, noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Paulus ist ja manchmal schwer verständlich, wie schon sein Kollege Petrus am Ende des zweiten Petrusbriefes sagte. Aber nach einem ersten Eindruck von diesem Text, worum geht es hier? Mir fällt das Stichwort Liebe auf. Und zwar geht es um Gottes Liebe zu uns. Um Gottes Liebe zu dir und zu mir. Nicht um meine Liebe, um deine Liebe zu anderen Menschen oder zu Gott. Es geht um Gottes Liebe, seine Gottesliebe zu uns. In Vers 6, in diesem Predigtext, der sich übrigens auch in diesen Manuskripten findet, die auf den Stühlen ausliegen, in Vers 6, dort heißt es, dass Jesus für uns gestorben ist. Darin zeigt sich Gottes Liebe, das ist die Passion. Darum geht es zu Karfreitag und in den Tagen davor. Und dann in Vers 10 heißt es, dass wir durch das Leben von Jesus, also durch den auferstandenen Jesus, hier geht es um Ostern, als mit Gott Versöhnte vor dem Verderben gerettet werden. Ohne das hier zu vertiefen, wird zunächst einmal ganz grundsätzlich klar, dass es in der Passionszeit und zu Ostern um eines geht, um Gottes Liebe zu uns, zu dir und zu mir. Um nichts mehr und um nichts weniger. Na und, sagst du vielleicht, das lockt doch keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Dieser Bibeltext bringt uns auf die Spur zu einer Antwort auf die Frage, die uns in dem Gottesdienst vor zwei Wochen am vorletzten Sonntag beschäftigt hat. Was tun, wenn mir die Liebe abhanden gekommen ist? Ich habe damals zu Anfang dieses Gottesdienstes ein Gedicht von Erich Kästner vorgelesen, der das genau so formulierte. Es ist ja oft nicht so, dass wir zu bösartigen Monstern mutieren würden, aber Gleichgültigkeit, das kennen wir so oft. Das ist das Problem. In der Bibel, in Matthäus 24, Vers 12, da wird angesagt, da sagt Jesus, kündigt das an, die Liebe wird in vielen von uns erkalten, kalt werden. Und das haben wir als Gemeindeleitung auch auf unserer Klausur wahrgenommen. Bei uns selber, in unserer Gemeinde, im Umgang mit anderen Christen, im Umgang mit Menschen, die Gemeinde oder glaubensdistanziert sind. Und dann geht es jetzt doch um die Frage, wo bitteschön finde ich denn meine Liebe wieder? Wo finden wir unsere Liebe wieder? Es geht nicht darum, wie reden wir jetzt immer mehr über Liebe, sondern wie wird mein Herz wirklich wieder liebesfähig, wieder warm? Wie werde ich fähig, neu fähig zu lieben, Liebe zu empfinden, zu empfangen und zu geben? Meinen Eltern gegenüber, genauso wie meinen Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen gegenüber, meinem Partner gegenüber, meinen Kindern gegenüber, den Menschen, die mich brauchen gegenüber, wie werde ich fähig, Gott zu lieben und Gott gegenüber Liebe zu erfahren, zu erleben und zu geben. Und das alles einzeln, jeder für sich von uns, aber auch als Gemeinde und Gemeinschaft miteinander. Wie finden wir, wo finden wir unsere Liebe wieder? Wenn wir auf die Leiden von Jesus und sein Sterben am Kreuz und auf Ostern, seine Auferstehung schauen, dann finden wir eine Antwort auf genau diese Frage. Und diese Frage ist wirklich absolut zentral für unser Leben. In dem Predigttext wird uns vor Augen gemalt, wie Gottes Liebe ist. Schauen wir uns also Gottes einzigartige Liebe zu uns an. Und da sind wir noch ganz ähnlich wie vor zwei Wochen bei Psalm 136. Wir sehen hier jetzt aber nicht Gottes Liebe in dem, was er mit dem Volk Israel getan hat, sondern wir sehen Gottes einzigartige Liebe zu uns darin, wie Jesus für uns litt und starb. Und das wird genauer erklärt. Jesus litt und starb nicht irgendwie, sondern für uns. Das ist etwas ganz Besonderes, wird uns dann gesagt, das erklärt uns Paulus so, es geschieht selten, dass jemand für einen anderen stirbt und auf keinen Fall nur deswegen, weil ein anderer gerecht, makellos ist. Vielleicht stirbt jemand für einen anderen, wenn er sich mit ihm verbunden weiß, weil der andere ihm Gutes getan hat. So sagt es Paulus. Eine persönliche Frage. Hast du einen Menschen, von dem du weißt, dass er für dich sterben würde? Ein Mensch, der so zu dir steht, dem du so wichtig bist, dass er für dich in den Tod gehen würde? Oder umgekehrt, gibt es einen Menschen, für den du diesen Schritt wagen würdest? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht vorhersagbar. Paulus sagt, vielleicht. Vielleicht wagt das jemand. Und wenn das geschieht, dann weiß man das im Nachhinein oft, dass da viel mehr noch im Spiel war. Das ist sozusagen die Spitze vom Eisberg. Dahinter steht oft eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Verbundenheit. Das ist ein Thema, dass ein Mensch für einen anderen stirbt, was Menschen zu allen Zeiten und auch heute enorm bewegt. Das ist ein Thema von ganz vielen Kinofilmen. Erinnert ihr euch an diesen Film Titanic, wo nach dem Untergang des Schiffes Leonardo DiCaprio als Jack Dawson seiner Rose den Platz auf der Holzplanke überlässt, damit sie überlebt und er selber erfriert. Er erfriert im kalten Wasser. Vielleicht habt ihr den Film gesehen, In the Line of Fire, die zweite Chance, wo Clint Eastwood in der Rolle von Frank Horrigan für den Personenschutz des US-Präsidenten zuständig ist. Und dann fängt er die Kugel auf, die für den Präsidenten bestimmt war. Und es gibt bewegende Geschichten, die sich über die Jahrzehnte, über Jahrhunderte vielleicht bewahrt haben, die weitererzählt worden sind. Zum Beispiel von jenem polnischen Priester, der in einem KZ kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in der Zeit des Dritten Reiches, dieser Priester gab sein Leben dahin, damit in seiner Arbeitskolonne nicht alle standrechtlich erschossen wurden, hat er sich geopfert und hat gesagt, er schießt mich. Und er starb und seine Leute überlebten. Bewegende Geschichten. Hast du jemand, dem du so wichtig bist, dass er für dich sein Leben geben würde? Karfreitag, der Tag, an dem wir uns den Kreuzestod von Jesus anschauen, zeigt uns einen Gott, der uns so wichtig findet, der dich und mich so wichtig findet und so außerordentlich wertschätzt und liebt, dass er in der Person von Jesus Christus genau diesen Schritt tut und für uns stirbt. Wenn du eins aus diesem Gottesdienst mitnimmst, dann bitte das, dass du nie wieder denkst, dass du oder dein Leben bedeutungslos wären, uninteressant wären. Jeder von uns hier ist Gott so wichtig, dass er diesen Schritt gegangen ist und in der Person von Jesus Christus für uns sein Leben hingelegt hat. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Für uns, als wir, und das wird viermal in unterschiedlicher Weise in dem Predigtext formuliert, als wir noch gottlos waren, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, als wir noch Sünder waren, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden. Da wird deutlich, dass Gott uns so liebt, das haben wir uns nicht verdient. Keiner von uns. Es ist seine Entscheidung, es ist Gottes Initiative. Jesus starb für uns, das heißt, er starb stellvertretend. An unserer Stelle, am Kreuz, ertrug er die Konsequenzen von dem, was wir verbockt haben, von unserer Schuld, Gottlosigkeit, Lieblosigkeit. Er ertrug all das, womit wir uns als Feinde Gottes geoutet haben, womit wir uns bewusst oder unbewusst von Gott distanziert haben. Wisst ihr, am Kreuz sehen wir, was das heißt, wenn ein Menschenleben in letzter Konsequenz scheitert und zerbricht. Und Jesus ertrug das. Er erlitt das für uns, für dich und für mich, weil er uns kannte, weil er uns kennt. Schon damals als Sohn Gottes war ihm das möglich. Und weil er uns genau davor bewahren will, weil er uns zurück zu Gott bringen wollte und will, starb er für uns, um uns Vergebung zu bringen. Frieden mit Gott. Ich könnte das so sagen, in der Person von Jesus geht Gott auf uns zu und reicht uns die Hand zur Versöhnung. Obwohl eigentlich es an uns wäre, das zu klären, aber wir können es nicht. Und nachdem Jesus dann auferstanden ist, da setzt sich seine Liebe fort, ist er, der lebendige Jesus, der Garant dafür, dass wir, weil wir durch ihn versöhnt mit Gott leben können, gerettet werden. Das heißt hier, wir werden gerettet vor dem Verderben, wir werden gerettet heraus aus dem kommenden Strafgericht. Paulus spricht an anderer Stelle davon, und dass der Zeitpunkt kommen wird, wo wir als Geschöpfe Gottes vor unseren Schöpfer treten müssen, um Rechenschaft abzulegen. Und was uns dann helfen wird, sind nicht unsere guten Leistungen, sondern der lebendige Jesus Christus, der für uns eintritt. So sagt Paulus das in Römer 8, Vers 34. Und dann ist Jesus da und er sagt, bei allem, was gegen dich spricht, Rolf oder Jürgen oder Annika oder Stefan oder wie wir hier alle heißen, bei allem, was gegen dich spricht, spreche ich für dich. Du gehörst zu mir. Er, der da sitzt, sie, die da sitzt, sie gehört zu mir, sagt Jesus. Und deswegen bist du okay, gerettet. Nicht verurteilt und angeklagt von der Bilanz meines eigenen Lebens. Das ist Liebe. Das ist Liebe Gottes, die wir sehen. Die Frage ist nur, und das war unsere Ausgangsfrage, wie finde ich denn jetzt meine eigene Liebe wieder, die mir vielleicht abhanden gekommen ist? J.J. Cale, ein Singer und Songwriter, den Älteren unter uns vielleicht bekannt, ein Zeitgenosse von Eric Clapton, hat mit dem jetzt auch in letzter Zeit eine CD noch gemacht. Und er singt in einem Lied, und das hat mich bewegt, diese Textzeile. Er singt auf Englisch natürlich. Ich bin alt geworden, ich habe so viel gesehen und nichts bewegt mich mehr. Klingt vielleicht etwas pathetisch, aber das ist eine Erfahrung, die ich bei mir und anderen auch immer wieder gesehen habe. Ja? Dieses, das Herz wird langsam kalt, unbeweglich. Wie wird es wieder warm? Wie werde ich, wem wirst du wieder neu fähig, Liebe zu empfinden, zu empfangen und zu geben? Es hat mit dieser Liebe zu tun, die wir zur Osterzeit sehen, die sichtbar wird. Wir können sie verstehen, wir können über sie nachdenken, wir können uns diese Liebe als Vorbild nehmen, aber all das reicht noch nicht. Sie bleibt für uns dann immer noch unerreichbar. Ein fernes Ideal, wo wir sagen, boah, so toll, aber ich kriege das nicht hin. Die Antwort auf diese Frage, die ich uns gestellt habe, finden wir ganz am Anfang des Predigttextes in Vers 5. Dort heißt es, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Es ist möglich, diese Liebe nicht nur mit dem Kopf zu erfassen, sondern mit dem Herz zu erfahren, zu erleben. Wisst ihr? Deswegen, aus keinem anderen Grund, bin ich Christ geworden und deswegen bleibe ich Christ. Weil mich diese Liebe Gottes erreicht hat, weil diese Liebe Gottes mein Herz berührt hat, erfüllt hat. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Vor vielen Jahren war das in der Dortmunder Nordstadt. Und ich war an einem Punkt, wo ich mich so leer, so hart und so einsam gefühlt habe. Und dann verstand ich, wer Jesus ist, was er für mich getan hat. Ich betete. Ich sprach mit ihm. Ich sagte, Jesus, es tut mir leid, was ich alles verbockt habe. Bitte vergib mir meinen Egoismus, meine Lieblosigkeit, meine ganze Schuld. Bitte komm hinein in mein Leben. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Sei du mein Herr. Und was dann kam, war eine unglaubliche Erfahrung. Ich spürte das auf einmal. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin geliebt. Ich bin geborgen. Das, was ich nie so von Menschen erfahren hatte, wo immer diese Brüche waren, schon in meinem Elternhaus, das gab mir auf einmal Gott durch seinen Heiligen Geist, durch seine Liebe. Das zog sich viele Tage hindurch, viele Wochen. Das war, als ob auf einmal ein Licht in einem dunklen Raum anging, als ob auf einmal von trüben, regnerischen, noch kalten Frühlingstagen das switcht und auf einmal beginnt der Sommer und alles wird grün und die Blüten sind da. Die Liebe Gottes, ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Das hat mich auch total verändert. Das hat mich persönlich fähig gemacht zu lieben. Das ist geblieben, all die Jahre danach. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Liebe Gottes, die in mein Herz ausgegossen war, Raum brauchte. Ich habe diese Liebe, es gab Zeiten, wo ich diese Liebe in mir beschränkt habe, an den Rand gedrängt habe, kalt habe werden lassen. Aber eins ist wichtig, es gab und es gibt einen Weg zurück, diese Liebe zu finden. Nämlich dann, wenn mich die Frage leitet, was will Jesus mit mir? Was ist sein Weg für mein Leben? Und dann bekommt Jesus, dann bekommt der Heilige Geist und dann bekommt die Liebe Gottes wieder neu Platz in mir, neu Sauerstoff, dann brennt diese Flamme der Liebe wieder auf. Und eins möchte ich sagen, ich habe das immer wieder erlebt, dass mich die Liebe Gottes überrascht hat, oft mitten im Stress. Und dann ist das wirklich wie eine zärtliche Umarmung, wie eine geflüsterte Liebkosung. Und dann stehe ich auf und dann sage ich, ja, Gott ist da. Und ich bin okay, ich bin nicht alleine, ich habe einen, dem ich unendlich wichtig bin und der hinter mir steht und der an meiner Seite steht und der vor mir hergeht, nicht weil ich das mir erarbeitet habe, aber der sich für mich entschieden hat, einfach so, aus Gnade. Darum geht es zu Karfreitag und Ostern, darum geht es im Ostergarten. Gottes Liebe zu sehen, aber auch zu erleben, zu spüren, zu empfangen. Und damit, ich sage es noch einmal, haben wir wirklich die Antwort auf diese Frage, wo finde ich denn meine Liebe wieder, wenn sie mir abhanden gekommen ist? Die Antwort lautet, lasse dich erfüllen, lasse dich neu erfüllen von Gottes Liebe. Das ist verbunden mit einer Umkehr. Nimm Jesus neu in den Mittelpunkt deines Lebens. Sag ihm, dass es dir leid tut, wo du die Liebe verloren hast. Und dafür braucht es Ruhe, Stille. Das ist nicht etwas, was ich in der Hetze meines Alltags klären kann, was du in der Hetze deines Alltags klären kannst. Diese Liebe wiederzufinden bei Gott und durch Gott, da brauchen wir Stunden, die wir alleine mit ihm verbringen. Und diese Liebe wird uns Hoffnung geben. So heißt das ganz am Anfang dieses Predigttextes in Vers 5. Dort heißt es, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn die Liebe Gottes ist ja in unsere Herzen ausgegossen. Wir werden Hoffnung haben für ein Leben, für unser Leben, alleine und als Gemeinde. Eine Hoffnung für ein Leben mit Ewigkeitsbedeutung. Alles wird gut, weil Jesus für mich, für dich ist, weil er bei uns ist. Darum lohnt es sich, den Ostergarten zu machen, diesen ganzen Aufriss, damit diese Liebe Gottes besser verstanden wird und mehr erlebt, erfahren wird. Von vielen Menschen, die vielleicht jetzt leiden unter einem kalten Herz, die keine Hoffnung haben, die sich verloren fühlen, einsam fühlen. Damit diese Menschen von Gottes Liebe berührt werden. Darum ist es gut, den Ostergarten zu machen und viele Schritte, die danach kommen.
Nimm mir bitte auf.
Gebet im Ostergarten. Eine ganz wichtige Sache, da werden mir alle zustimmen. Sie können sich aber ruhig gerade noch mal hinsetzen. Ich möchte gleich was demonstrieren, das können Sie dann besser sehen, wenn alle sitzen. Gebet, so wichtig wie das Amen in der Kirche oder so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich möchte das mal kurz demonstrieren, wie Gebet im oder für den Ostergarten aussehen kann. Ich möchte mal so 6 oder 8 Mitarbeiter des Ostergartens nach oben bitten. Also es ist nicht abgesprochen, kommt einfach mal so 8 Leute hier hin, stellt euch mal hier auf. Ja, das kommt schon ganz gut hin. Vielleicht noch eine Person, dann wird es runder. Ich möchte nämlich mal zeigen, was ein richtiges, was ein gutes Team ist. Ihr kennt das vielleicht alle aus dem Fernsehen oder aus dem Stadion, wenn man da denn schon mal war, wie manchmal sich so Mannschaften zusammenschweißen, hochpushen. Sie bilden einen Kreis, macht das bitte mal. Sie legen, genau. So, und dann bücken sie sich noch so ein bisschen. Ja, Dirk, du auch? Ja? Könnt ihr so ein bisschen aushalten, genau. Und jetzt schaut euch das an. Das ist ein Team. Das ist im besten Sinne ein Team. Sie sind auf ein Ziel fokussiert. Wir haben das Ziel Ostergarten und die stehen zusammen. Sie berühren sich zusammen. Sie sind ein festes Team. Und so kann Gebet im Ostergarten auch passieren, indem man zusammensteht, auf ein Ziel guckt und dann dafür betet. Es geht irgendwas daneben, muss gebetet werden, es sind offene Fragen. Das passiert dann im Team, so ähnlich. Das ist okay, das ist gut und das wird auch so passieren, hoffe ich sehr. Aber trotzdem habe ich von Gebet auch ein weiteres Denken noch. Das ist Gebet auch, aber ich denke, Gebet ist noch was anderes, als dass ich sage, hier bin ich als Mensch mit meinen begrenzten Möglichkeiten, da ist Gott und ich habe ein Problem und ich weiß auch die Lösung und da soll Gott jetzt bitte schön helfen. So dürfen wir auch mal beten. Aber es gibt eigentlich mehr. Und ich wünsche mir, dass wir auch im Zusammenhang des Ostergartens mehr lernen. Und das möchte ich euch deswegen mal bitten, euch nicht immer nur so auf diese eine Mitte nach unten zu konzentrieren, sondern mal hochzuschauen und vielleicht sogar mal eure Arme in die Richtung zu bewegen, von wo wir denn unsere Hilfe erhoffen. Ja, genau, wir haben das nicht geübt. Ihr könnt das auch so ein bisschen ruhig verschränken, genau. Also ihr seid immer noch als Team zusammen, aber ihr seid ausgerichtet nach oben. Ausgerichtet zu dem hin, von dem wir eben alle Hoffnung erwarten. Auf den, die Leute hinweisen wollen. Und ihr habt nicht mehr diesen Tunnelblick, oder soll ich sagen, Höhlenblick fast. Wir sind hier, wir haben unsere Aufgabe, wir haben unser Problem. Sondern wir machen uns frei, schauen nach oben. Und auch da bei diesem Bild sehen wir, manchmal sagt man so, ach Christen, die gucken immer nur auf Gott, die sehen ihre Umwelt gar nicht mehr. Ich denke, wenn wir so stehen und uns auf Gott ausrichten, dann werden wir irgendwann auch nach links und rechts gucken. Anders als wenn wir nur in der Arbeit vergraben sind, nur die Probleme sehen und nur diese eine kleine Lösung, die Gott genauso geben muss. Ja, das sollte, vielen Dank, das war sehr gut. Das sollte so eine Verdeutlichung sein, dass Gebet mehr sein kann, als einfach nur zu sagen, was haben wir an Problemen, so da beten wir jetzt für. Anders geht's ja nicht. Sondern unser Gott ist groß und weiter und er will uns führen und will uns auf Dinge auch deutlich machen, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, auch im Zusammenhang mit dem Ostergarten. Wir singen jetzt noch zusammen auch ein Lied und danach werden wir auch eine Gebetszeit haben, wo wir diesen wunderbaren Gott anbeten können. Mich befreit. Ja, wir wollen jetzt eine Zeit haben zu beten für den Ostergarten. Wer möchte gerne konkret, aber ich war ja ein wenig im Allgemeinen gerade geblieben. Was heißt allgemein? Allgemein einfach sich darüber zu freuen, dass wir so eine wunderbare Botschaft haben. Dass wir nicht, wie herrlich ist das, wie wäre das schlimm, wenn wir so eine mickrige Sache hätten, die wir irgendwie mit Zwang an die Leute bringen müssen. Wir haben die beste Botschaft, alles wird gut, sagte Rolf. Und das ist kein billiger Trost, es wird alles gut, weil jemand für uns auferstanden ist, der erste von den Auferstandenen, und dem dürfen wir nachfolgen. Es wird alles gut, das ist unsere Botschaft. Und dass wir von dieser Freude, die Gott uns schenken möge, darum können wir bitten, dass wir aus dieser Freude heraus diesen Ostergarten tun und dann einfach erfüllt sind. Ja, es ist toll, die Leute kommen, um mit dieser Botschaft konfrontiert zu werden. Das ist eine Möglichkeit, über diesen Dank dann auch zum Lob zu kommen. Darum lasst uns diesen Gott jetzt so anbeten, ihm danken, dass er so wunderbar ist. Haben wir jetzt eine Zeit und danach dann noch eine.
Einigermaßen noch in der Zeit, da wir ja später angefangen haben. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Was ich immer wichtig finde, ist, wenn man auch so seine persönlichen Eindrücke aus dem Erleben mit Gott, auch aus dem Erleben mit dem Ostergarten weitergibt. Und Petra Wisikowski wollte uns diesbezüglich ein Zeugnis weitergeben. Und ich bitte dich jetzt nach vorne, Petra. Da bist du ja.
Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich jetzt die Zeit nicht verlängern will und weil ich eh total nervös bin. Ich trage es jetzt einfach mal vor. Es war im November 2008. Wir befassten uns bereits mit der Planung des Ostergartens. Am 9. November hatte ich einen Arbeitsunfall, der wieder einmal von Gott gesteuert war, um mir frühzeitig mitzuteilen, dass ich einen Tumor in mir gewachsen hatte, der nicht zu mir gehörte. Der Befund wurde durch Zufall beim Röntgen entdeckt und nach vielen weiteren Untersuchungen eine OP sofort veranlasst. Es sah nicht gut aus und ich hatte richtig Angst. Nur 4 Tage, um alles für mich zu regeln. Aber ich sagte immer wieder, wenn Gott es so entscheidet, dann weiß er, wie es weitergehen wird. Im festen Glauben daran ging ich in die OP. Währenddessen ließen mich die Gedanken des Ostergartens nicht los. Immer wieder betete ich, dass ich doch so gerne dabei sein würde und versuchte sogar einen Deal mit unserem Vater zu schließen. Ich sagte ihm, wenn ich die OP überleben würde, dann würde ich den Auferstehungsweich gestalten. Wie ich das bewerkstelligen sollte, woher ich die Kraft nehmen sollte und die Mitmenschen bekommen sollte, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Aber im tiefsten Herzen klammerte ich mich ganz fest daran, dass Gott mich noch ein bisschen hier lässt, um mich zu gebrauchen, wenn es sein Wille sei. So ging ich von Arne und Silke gesegnet in die OP. Und nachdem diese nach 4 Stunden beendet war und ich im Intensivwachbereich aufwachte, hatte ich einige Zeit danach eine ganz klare bildliche Darstellung vom Auferstehungsbereich. Klare Bilder, Farbgestaltung und auch der Brunnen, der den Mittelpunkt einnehmen sollte, der war ganz deutlich für mich zu erkennen. Zuerst dachte ich, ich träume. Aber immer wieder sah ich, was und wie sein sollte. Und in den nächsten Nächten, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, bekam ich immer wieder von Gott diesen Raum aufs Herz gelegt. Gott schenkte mir mein Leben neu und zeigte mir ganz persönlich, was mein Auftrag hier ist. Ich schämte mich für meinen Deal und bemerkte aber von diesem Moment an, dass Gott mit jedem von uns etwas vorhat. Man muss ihm nur vertrauen und ihn in sich wirken lassen. Er gab mir in der Zeit nach der OP all die Kraft, um mein Versprechen einzulösen. Er stellte mir Geschwister an meine Seite, um die Vorstellung in allen Einzelheiten des Auferstehungsraumes verwirklichen zu können, somit dabei sein zu dürfen und auch tatkräftig mitzuhelfen. Seit dieser Zeit weiß ich, wie wichtig für mich der Ostergarten geworden ist und dass ich allen Menschen auch solche Begegnungen mit unserem Vater wünsche, egal zu welcher Zeit, aber gerne an diesem Ort.
Ich bitte jetzt Rolf, Karin und Dirk nach vorne, die noch einige Ansagen haben, und wir werden jetzt parallel die Kollekte einsammeln.
Ja, in den zurückliegenden Jahren haben wir mit dem Ostergarten viele Menschen erreicht. Darüber freue ich mich sehr. Wir hoffen, dass das dieses Jahr auch so ist. In der Vergangenheit haben wir ein bunt gemischtes Publikum gehabt. Eine Gruppe von den vielen Menschen, die gekommen sind, liegt uns dabei besonders am Herzen. Das sind Menschen, die neugierig sind und durchaus auch kritische Fragen haben im Blick auf den christlichen Glauben. Und gerade für diese Gruppe möchten wir gerne Angebote nach dem Ostergarten machen, ins Gespräch kommen. In der Vergangenheit geschah das zum Beispiel durch den Alpha-Kurs. Auch in dem Jahr 2011 wird es wieder Angebote dieser Art geben. Und ein erster Anknüpfungspunkt dazu ist der Osterbrunch. Dieser Osterbrunch ist auch für Menschen gut, die einfach neugierig auf unsere Gemeinde sind, aber eben gerade auch für Menschen, die hier wissen wollen, wie es weitergeht, wie sie weiter Antworten auf ihre Fragen bekommen können. Und Karin, du wirst jetzt einiges zum Osterbrunch sagen.
Ja, also mit dem Ostergarten ist nicht alles vorbei. Das ist die erste gute Nachricht. Wir machen nämlich nach 2-3 Wochen ungefähr diesen Brunch und möchten alle dazu einladen, die Interesse, deren Interesse geweckt wurden, uns als Gemeinde näher kennenzulernen, uns als Leute, was steckt dahinter, FEG. Oder ich gucke mir den Laden mal an, die das hier alles ja, gemacht haben, veranstaltet haben, den Ostergarten. Wir versuchen, eine schöne Atmosphäre zu gestalten. Das ist uns letztes Mal ganz gut gelungen. Und wir haben ein gutes Buffet, leckeres Essen und laden dann all diese Leute, die vielleicht noch mehr Programme oder Angebote kennenlernen wollen, zu diesem Brunch ein. Wir stehen euch dann zur Verfügung. Ihr könnt uns kennenlernen und ja, ich glaube, so das meiste habe ich schon gesagt. Eine herzliche Einladung erfolgt dann im Ostergarten am Ende einer Führung. Also komm.
Ja, wir haben jetzt ganz viele Leute hier gesehen, die im Ostergarten mitarbeiten, die natürlich noch viele Leute brauchen, aber sie wollen ja auch was tun. Und ich denke, es ist an uns Gemeinde, denen was richtig Gutes zu tun. Und worüber würden die sich so richtig freuen, wenn die Hütte richtig voll ist? Darüber würden die sich am meisten freuen. Und deswegen, damit wir das schon mal gar nicht vergessen, verteile ich gleich schon mal so ein paar Karten, wo der Ostergarten mit den Terminen draußen für euch an die Pinnwand, zur Erinnerung daran, euch noch zu melden, wo ihr mitarbeiten wollt, wer es noch nicht getan hat. Aber auch, wir können die Karten auch vervielfachen, dass ihr einfach auch Karten schon mal weitergebt, schon mal überlegt, wo könnten demnächst die Plakate, die so im Januar, denke ich mal, rauskommen werden, aufgehangen werden, schon mal guckt, habt ihr vielleicht nachher eine Bäckerei oder sonst irgendeinen Laden, wo ihr sowas hinhängen dürft, dass also wirklich Werbung getrieben wird und es nicht nur hier intern ist. Es ist kein Projekt für uns, sondern es ist ein Projekt, das nach außen gehen soll. Ich denke, das war auch ganz deutlich in diesem Brief an die Gemeindeleitung, da passt das auch richtig rein. Macht Werbung, macht den Leuten hier die Hütte voll.
Also ich habe heute Morgen eine ganze Menge über den Ostergarten erfahren. Ich bin sehr gespannt, was uns da nächstes Jahr erwarten wird. Dass Ostern nicht erst Ostern ist, sondern Ostern eigentlich jetzt schon da ist und jetzt schon anfängt, das haben wir in der Predigt gehört. Wie man das besonders auch erfahren kann, das ist möglich im Gebet. Wir bieten im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne ja Ihnen die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, wenn sie Anliegen haben, für sich beten zu lassen, für ihre Probleme, für ihre Freuden, aber auch auf der anderen Seite zu danken. Herzliche Einladung im Anschluss an den Gottesdienst. Ich möchte nun um den Segen Gottes bitten und bitte Sie dazu aufzustehen. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.